30 Besichtigungen. Dann platzte der gordische Knoten und es ging so richtig los. Wie Julian und Christiane strategisch ihren Immobilienaufbau vorantreiben und gestartet sind, darum geht es in diesem Video. Und der Anfang war gar nicht so einfach. Julian hat zwar schon zwei Vertriebsimmobilien, also zwei denkmalgeschützte Immobilien mit einem Steuermodell gekauft, wollte dann aber nach einigen Jahren den Vermögensaufbau mit Immobilien nochmal anders angehen und eher mit Fokus auf die Altersvorsorge. Wie die beiden gestartet sind und wie sie vorgegangen sind und vor allem, wie sie das Problem gelöst haben, auch den Zuschlag zu bekommen nach wirklich vielen Besichtigungen, darum geht es in diesem Interview. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ja, schönen guten Tag, hallo und Mahlzeit kann man fast sagen. Ich habe heute den Julian und die Christiane heute bei mir im Interview. Freue mich ganz besonders, dass wir, ja ich sag mal, relativ kurzfristig dieses Interview aufsetzen konnten. Wir machen es heute remote. Eigentlich war geplant, dass ihr uns hier im Studio besucht. Das hat leider jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht geklappt. Aber umso mehr freue ich mich, dass ihr heute hier seid und wir ein wenig über eure Immobilienreise sprechen können. Und Julian und Christiane, ihr seid beide aus Sindelfingen, das ist bei Stuttgart. Mhm. Stellt euch doch einmal kurz vor. Ich weiß von dir, Christiane, du bist Anfang 30. Julian, du bist jetzt gerade 40 geworden.
Genau.
Wie lange kennt ihr euch schon und wie ist sozusagen der Gedanke bei euch gereift, auch in Immobilien gemeinsam zu investieren?
Dann fange ich einfach mal an. Okay. Genau, wir haben uns vor 2,5 Jahren circa kennengelernt. Also zu der Zeit, als ich noch gar nicht mit Immobilien involviert war, sondern stark an ETFs geglaubt habe und auch immer noch glaube, aber mein Wissensspektrum hat sich seitdem sehr stark erweitert. Und genau, ich komme eigentlich gebürtig aus Oldenburg, deswegen schwäbel ich jetzt auch so gar nicht, falls sich der ein oder andere wundert, und bin dann aber zum Jobeinstieg nach ein paar Zwischenstation in Japan und Schweden, dann nach Stuttgart gekommen.
Genau, also wie du schon gesagt hast, Alex, Julien mein Name, 40 Jahre alt, wie man sicherlich hören kann, gebürtiger Franzose.
Ich wollte gerade sagen, auch kein Schwäbe.
auch kein Schwaben. Genau, seit aber einige Jahren hier im Großraum Stuttgart unterwegs, 17 Jahren jetzt. Und tatsächlich damals, also der Weg zur Immobilie hat jetzt begonnen, als man da mal fest hier installiert war oder ich damals fest installiert war und sich die ersten Gedanken über Altersvorsorge breit gemacht haben, mein Kopf angefangen, ja genau, über Aktien, ETFs oder ganz normale Aktien, ein bisschen traden damals und irgendwann mal, um sich zu diversifizieren, auch Richtung Immobilien. Und dann tatsächlich habe ich angefangen mit einer ersten denkmalgeschützten Immobilie dann in Leipzig.
Wie kam es dazu? Also gerade mit Aktien oder mit ETFs zu starten und dann sagen, irgendwie für die Altersvorsorge will ich daneben noch etwas dran bauen. Also das alleine reicht mir nicht. Waren es da die Kursschwankungen, die zu viel waren? Oder sagen, man will im Rahmen einer Asset-Allokation vielleicht noch ein zweites Standbein daneben stellen?
Ganz genau. Ja, also zweites Standbein und dann auch, wie gesagt, eine, wie man schon sagt, Investition in Wertsache. Man tatsächlich auch jetzt diese Totalverlust auch, der es so gut wie gar nicht gibt, ne, mit Immobilien, um da so ein bisschen auch mehr Sicherheit reinzubringen im Portfolio, dann war jetzt auch die Wahl auf Immobilie als neue Mittel.
Und so die Informationsfindung damals, wo hast du das hergenommen, dir das Wissen angeeignet, dass du sagst, ich möchte jetzt in eine Immobilie investieren, parallel zum Aktienmarkt. Wo hast du dich informiert? Wie ist der Gedanke gereift und wie hast du dann diese Immobilie auch gefunden damals in 2009?
Also tatsächlich viel übers Internet und noch der ein oder andere Finanzberater. Die Wohnung habe ich tatsächlich auch über eine Agentur gefunden. Also was man abgeraten, davon wird man abgeraten bei Immocation. Und das könnte ich jetzt unterstützen, auch dieser Hinweis, aber nichtsdestotrotz damals, weil ich bei weitem noch nicht so weit war mit dem Wissen, was man auch braucht, um richtig dann mit Immobilien aktiv was zu machen, habe ich dann ganz klassisch auch immer mit der Hintergedanke, was bei den meisten dabei ist, bei denkmalgeschützten Immobilien, dieser Steueraspekt, Steuersparnis, weil es damals auch beruflich ganz gut und auch über die Aktien waren ja auch ganz keine schlechte Zeiten. Dann kommt man schon am Ende des Jahres und mal bei seinen Steuererklärungen und ins Grübeln, ob man eine Möglichkeit hätte, das ein bisschen alles zu reduzieren. Damals war es mir noch nicht ganz so bewusst, was man alles mit Immobilien machen kann in die Richtung. Aber deswegen, das war der Weg. Genau. Deswegen bin ich zu so einem Immobilienkonstrukt gekommen.
Und ich gehe mal davon aus, diese Denkmalimmobilie, die war schon fertig gemacht. Es war jetzt nicht, dass du selbst saniert hast, sondern du hast es fertig bekommen. Ja. Und der, also wahrscheinlich auch mit einem schönen Prospekt, wo die Zahlen dir vorgelegt worden sind. Ein Hochglanzprospekt, genau. Das hat aber dazu geführt, dass du bei der denkmalgeschützten Immobilie vor eurer neuen Immobilienreise nochmal zum Wiederholungstäter wurdest und nochmal in eine Denkmalimmobilie investiert hast. Ne?
Genau, ja. Da habe ich dann in Dresden, zwar auch ein beliebter Standort für denkmalgeschützte Immobilien, dann investiert. Allerdings da auch schon mit einem leichten Unterschied, indem ich das über eine Firma auch da, eine Agentur, eine Firma, die aber hier in Nachbarstadt in Böblingen dann ansässig ist und spezialisiert auf Dresden, weil da das war jetzt auch schon mal die erste Lektion letztendlich, der kurze Weg, um Sachen abzustimmen, ist ganz Gold wert, um nicht immer 600 Kilometer in Anspruch zu nehmen. Deswegen, das war schon die Verbesserung, aber ansonsten gleiche Konstrukt. Fertige Immobilie.
Dann kann es ja so verkehrt gar nicht gewesen sein. Ne? Du hast eben mit so einem Unterton gesagt, wenn du Immocation damals schon kennengelernt hättest, dann hättest du vielleicht davon abgeraten. Oder war da noch irgendwas versteckt, was dir hinterher erst so bewusst wurde?
Im Grunde genommen nichts. Kleinen Zwischenfall hatte ich tatsächlich mit so einer sogenannten Mietgarantie, Mietpool, das noch zuerst beschlossen werden musste, was ich dann überlesen haben, aber lag der Fehler an bei mir. Nennen wir es einfach mal eine Erfahrung am Anfang. Was aber sich jetzt ziemlich schnell, da hatte ich da 2 Monate Leerstand am Anfang, aber danach war es ja kein Problem. Die Wohnungen sind alle gut vermietet. Seitdem auch hatte ich kein bisschen eine Wohnung, auch wieder zwischen 2 Meter, 2 Monate Leerlauf sozusagen, aber ansonsten war es okay und selbstverständlich deswegen war es jetzt nicht schlimm, weil die Marktentwicklung, vor allem Leipzig, Dresden, das waren schon Städte, da sind immer noch Städte, die richtig anziehen. Dementsprechend ist auch der Wertzuwachs da gewesen und das bleibt jetzt eine gute Investition, aber wir sind da immer noch nicht so richtig Cashflow-positiv, wenn man jetzt diese Steuerersparnis wegnimmt. Ja, das ist ja einfach durch den hohen Verkaufs- oder Ankaufspreis an der Stelle dann nicht gegeben. Deswegen also sage ich, ich würde es anders machen.
Jetzt. Also heute würdest du es so in der Form wahrscheinlich dann nicht mehr tun.
Genau, ich würde lieber eine normale Wohnung so.
Aber vielleicht unterm Strich, lohnt es sich denn oder hat es sich bis jetzt als Steuersparmodell gelohnt? Also ist es...
Ja, weil ich immer wirklich die komplette, also mit einer Wohnung bin ich jetzt schon komplett durch, die 12 Jahre Abschreibung. Und dadurch, dass es auch bei mir, sagen wir mal, beruflich auch immer gut weitergegangen ist, dass ich immer die volle Abschreibung machen konnte, dann hat sich dann dementsprechend auch gelohnt. Irgendwo ist dieses im Einkaufspreis der Steuervorteil auch irgendwo eingepreist. Mhm. Somit hat es sich jetzt im Nachhinein eher gelohnt, durch die Wertentwicklung und so weiter vom Markt und viel weniger durch das Steuerersparnismodell, würde ich sagen.
Ja, und dann habt ihr euch kennengelernt ein paar Jahre später.
Genau.
Und wahrscheinlich, Christiane, bist du dann auch an das Thema Immobilien über den Julian wahrscheinlich mit involviert worden, herangeführt worden. Ihr habt über diese Denkmalimmobilien gesprochen und kam dann auf die Idee, eigentlich zur Altersvorsorge einfach mehr zu tun. Das war ja die denkmalgeschützten Immobilien waren ja auch schon geplant von dir, Julian, als eine Art Altersvorsorge. Aber dabei sollte es dann nicht bleiben, sondern ihr wolltet dann auch weitermachen und habt dann, wenn ich das meinen Aufzeichnungen so entnehme, beschlossen, gemeinsam eigentlich den nächsten Weg zu gehen. Aber die beiden Immobilien, auf die wir gleich zu sprechen kommen, doch jeweils einzeln zu kaufen.
Genau, ja. Ja.
Jetzt habt ihr die erste Wohnung in Pforzheim gekauft. Wie weit ist Pforzheim denn von Stuttgart weg und warum nicht direkt in Stuttgart? Und wie seid ihr auch insbesondere auf den Standort Pforzheim gekommen?
Also wir sind eigentlich genauso vorgegangen, wie es bei Immocation gelehrt wird. Wir haben uns erstmal überlegt, was für uns eigentlich im Alltag machbar wäre, weil wir ja beide Vollzeit arbeiten. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht zu weit weg investieren möchte, weil ich nicht geglaubt habe, dass wir das sonst überhaupt so groß entwickeln können. Zumindest nicht am Anfang. Genau, dann haben wir einfach klassischerweise Städte rausgesucht, hier in der Umgebung, die, ich glaube, größer 50.000 Einwohner sind, die circa eine Stunde Fahrt um Sindelfingen herum sich befinden. Und ja, dabei kam einfach raus für uns, dass Pforzheim ein super Standort ist. Von der Fahrtlänge her bräuchte man teilweise genauso lange wie bis nach Stuttgart. Und die Preise sind einfach viel attraktiver für einen Einsteiger, weil man jetzt für einen Quadratmeter circa nur die Hälfte bezahlt, was man in Stuttgart bezahlen würde. Das heißt, man kann sich auch viel schneller diversifizieren, indem man halt zwei Wohnungen in Pforzheim kaufen kann, statt nur einer in Stuttgart.
Genau. Und habt ihr dann gezielt, als die Standortauswahl getroffen war, gezielt in Pforzheim gesucht oder grundsätzlich so eine Stunde um Stuttgart rum? Und was halt kam, habt ihr euch dann intensiver mit beschäftigt oder seid ihr jetzt sozusagen Spezialisten vom Standort Pforzheim?
Ja, also wir haben uns tatsächlich erst entschieden und dann mit der Suche gestartet. Erst hatten wir auch noch Sindelfingen als Investitionsstandort vor Augen, weil hier die Rendite in der Theorie zumindest auch etwas höher ist oder war zu dem Zeitpunkt als in den Städten drumherum. Aber die Stadt ist halt so klein, dass sehr wenig Immobilien reinkommen und wir wollten ja schon auch richtig durchstarten in dem Moment und da war Pforzheim dann einfach bisher der attraktivere Standort.
Wie kam es dann dazu? Also ihr habt jetzt Pforzheim als Standort ausgemacht. Jetzt geht es dann darum, auch die Mikrolage auch zu verstehen. Mhm. Kanntet ihr euch vorher in Pforzheim schon aus oder seid ihr dann dort rumgefahren und bei den Besichtigungen sozusagen den Standort kennengelernt? Oder wie kam das dann?
Ja, also wir bis vielleicht ein, zwei Mal einfach, weil es Stau auf der Autobahn gab und wir durch Pforzheim fahren müssten, waren wir vorher wirklich nie in Pforzheim. Man muss ehrlich sagen, Pforzheim hat auch nicht unbedingt so einen guten Ruf, wenn man so fragt, wo investierst du Pforzheim? Warum? Und da waren wir dafür ziemlich offen, weil durch die Analyse Rendit und sagen wir mal diese Kennzahlen, Entwicklung von Bevölkerung und so weiter, das hat alles gepasst. Somit haben wir tatsächlich, das war parallel, eine interessante Zeit, eine anspruchsvolle Zeit, parallel zum Masterclass wirklich angefangen, viele Besichtigungen zu machen. Ich glaube, wir waren 20 oder 30 Besichtigungen innerhalb drei Monaten und so weiter. Also ziemlich intensiv und wirklich auch zu der Punkt zu erreichen, wo man ziemlich schnell mit der Bierdeckelrechnung und ein, zwei Sekunden ein paar Bilder anschauen und dann sagt, okay, ja, nein. Und das hat ganz gut geklappt. Klar, wie immer, man hat auch der ein oder andere Rückschlag gehabt am Anfang.
Ja.
Das kennt jeder. Bis man auch so weit ist, auch Richtung ganze Unterlagen vorbereitet, dass man wirklich so bei der richtigen Immobilie dann zuschlagen kann. Das dauert alles ein bisschen. Aber ja, letztendlich war es soweit. Dann haben wir so Ende August, würde ich sagen, 2020 haben wir angefangen, so wirklich zu suchen. Und die erste Wohnung habe ich dann kurz vor Weihnachten, also 22.12. war Notartermin. Also da haben wir das noch gerade so hinbekommen im Jahr 2020.
Ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, tatsächlich.
Jetzt gerade ist eine ganz besondere Phase. Man kann sich nämlich hier und jetzt, deshalb die kurze Unterbrechung, auf die Immocation Masterclass 2022 bewerben. Wer also einen der begehrten Plätze haben möchte, am besten jetzt sofort direkt auf immocation.de/masterclass bewerben. Und was passiert, Stefan, wenn man sich bewirbt?
Also erstmal, die Bewerbung dauert 2 Minuten, ne? Und dann melden wir uns und vereinbaren ein Gespräch. Und in dem Gespräch erklären wir noch einmal das Programm und versuchen dann eben auch, dich besser kennenzulernen und herauszufinden, ob das Programm das Richtige für dich ist. Andersherum aber auch, ob du wirklich in das Programm und zu den Teilnehmern passt, weil wir eben tatsächlich Menschen für das Programm suchen, die entschieden sind für Immobilien, die richtigen Voraussetzungen mitbringen und wirklich Bock haben, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Genau, jedes Mal ausverkauft quasi die Masterclass in kurzer Zeit. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich am besten jetzt gleich und alles weitere dann im persönlichen Gespräch.
Genau, immocation.de/masterclass. Wir freuen uns auf dich.
Also rund 30 Besichtigungen, das nimmt ja auch viel Zeit auch in Anspruch, immer runterfahren, gleichzeitig aber den Standort dadurch auch kennenlernen und auch die Objekte kennenlernen, mit Maklern sprechen, mit auch gegebenenfalls mit den Eigentümern und den Mietern sprechen, um sich dort einfach zurechtzufinden. Du hast auch erwähnt, es gab auch Rückschläge. Wie kann ich das verstehen oder wie können unsere Zuhörer, Zuschauer das verstehen? Was hat es damit auf sich?
Anhand von einem konkreten Beispiel. Ne? Die erste Immobilie, die da mal wirklich ganz konkret in Frage kam, war eigentlich ein Dachgeschossausbau. Eigentlich auf dem Papier ziemlich gut, preislich okay. Wir waren sehr schnell auch in Kontakt. Das war so ein typisches Dachgeschoss. Das ganze Haus, 4-Familienhaus, war früher eine Pension. Dementsprechend hatten sie schon zwei, also das Haus wurde komplett getrennt, also aufgeteilt und verkauft. 2 Wohnungen waren schon verkauft, eine war noch frei plus Dachgeschossausbau und dementsprechend hatten sie die ganzen Reste aus der Pension, Bäder und so weiter, alles oben im Dachgeschoss. Deswegen bei der ersten Besichtigung konnte man
nichts sehen.
Eigentlich gar nichts sehen, das war voll. Ein bisschen so Messi-Wohnung fast in die Richtung. Und bei der zweiten war auch nicht besser. Nichtsdestotrotz war alles schon so weit. Da haben wir sehr, sehr viel geplant, umbaut mit auch Handwerker und so weiter. Und das hat sich jetzt immer noch weiter verzögert, dass wir wirklich auch, bis wir einen Notartermin bekommen haben. Und dann wurde der erste Notartermin abgesagt von der Verkäuferin. In dem Fall und der zweite auch und der dritte auch und auch die Maklerin hatte keinen Kontakt mehr zu ihr. Also das hat sich so einfach hingezogen über tatsächlich ein paar Monaten. Also und da das war jetzt die erste schlechte Erfahrung. Um nachher haben wir es einfach praktisch total liegen lassen, weil das hat einfach zu viel Kapazität gebunden, ne, an der Stelle, weil parallel noch die Masterclass, die Arbeit, die ganze Planung für die Renovierung plus nochmal andere Akquise, weil man nicht sicher war, ob man tatsächlich da weitermachen kann, das war nicht mehr möglich und deswegen, so leid es uns getan hat, weil das Projekt wäre richtig gut gewesen, in der beste Wohnlage von Pforzheim, haben wir einfach einen Cut gemacht und gesagt, nee, dann suchen wir was Neues.
Gerade bei Wohnungen, die etwas heruntergekommen sind oder ein bisschen zugestellt sind oder, wie du hast gerade Messi-Wohnung gesagt, da schlummern ja oft Potenziale, wenn man dahinter guckt, wenn man das erkennen kann.
Richtig,
und das Ganze sich dann auch im Preis irgendwo auch widerspiegelt. Ja, schade. Aber 30 Wohnungen angeschaut, bis es dann zu der einen kam, was waren so die Gründe? Waren andere Käufer schneller oder ist man sich dann nicht einig geworden oder sind irgendwelche Sachen, die man vorher nicht erkannt hat, dort aufgetaucht?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also vieles hat dann einfach, als wir es dann richtig durchkalkuliert haben, einfach nicht mehr so gut gepasst. Manche Sachen waren dann so extrem schlecht, dass wir uns da einfach nicht rangetraut haben. Weil man muss ja schon sagen, also ich habe vorher gar keine Immobilienerfahrung gehabt und Julien jetzt nur in Anführungsstrichen natürlich mit den Prospekt-Katalog-Immobilien. Und da war dann zum Beispiel auch etwas dabei, wo dann das Gebäude sehr heruntergekommen war, wo dann auch keine WEG-Verwaltung drin war. Also die haben sich dann selber verwalten, aber man sieht einfach in dem Fall, wenn du nur eine Wohnung dann kaufst in so einem Haus, da hast du so wenig Einfluss darauf, dass das Haus instand gehalten wird. Und dann, ja, das hatten wir auch 2-3 Mal erlebt. Ich weiß gar nicht, hast du noch was im Kopf?
Ja, letztendlich alles, was du jetzt genannt hast, haben wir erlebt. Von Wohnungen, die im Nachhinein ja, nicht so gut war wie beschrieben, weil man zufällig das eine Bild mit dem komplett runtergekommenen Bad nicht gemacht hatte. Und selbstverständlich viel, der Markt ist auch dort angespannt, viele Wohnungen, die jetzt schneller weg war und auch die typische Wohnung, wo man wirklich in Konkurrenz kommt mit Leuten, die selber einziehen wollen, die sind einfach bereit, da mehr Geld in die Hand zu nehmen, was auch logisch ist.
Und viele Verkäufer verkaufen auch lieber an einen Eigennutzer, haben wir festgestellt.
Ja, das stimmt auch.
Ja, also insbesondere so in den gut gemachten Eigentumswohnungen, die gut hergerichtet sind.
Ne? Ja, ja.
Du hast eben, beziehungsweise andersrum, darf ich die These aufstellen, eure Immobilienreise beginnt jetzt oder ist letztes Jahr richtig begonnen und die denkmalgeschützten Immobilien, das ist so aus der Vorzeit, die werden jetzt sozusagen noch mitgenommen. Also du hast Christiane eben gerade gesagt, in eurer Kalkulation hat es teilweise nicht gepasst bei den Wohnungen und jetzt ja auch 30 Besichtigungen. Ihr geht ja sehr selektiv jetzt auch ran an das Ganze. Mhm. Wie soll denn so eine Kalkulation im Bestfall aussehen für euch, dass es für euch passt? Soll das von Anfang an sich halbwegs schon tragen oder seid ihr auch bereit, am Anfang schon was draufzuzahlen, dass sich das in der Zukunft trägt? Wie entscheidet ihr, wie selektiert ihr das Ganze?
Also wir wollen ja schon auch bis uns ins Unendliche skalieren, sag ich mal. Also zumindest nicht irgendwann so ankommen, dass wir sagen, jetzt geht so viel von unserem Gehalt weg, wir können gar nichts mehr zusätzlich kaufen. Und deswegen, wenn wir es durchkalkulieren, am Anfang haben wir gesagt, muss mindestens 50 Euro nach Steuern übrig bleiben. Also wirklich Cash für uns, auch nach Abzug der Instandhaltungskosten etc. pp. Übrig bleiben. Ich bin dann irgendwann noch einen Schritt runtergegangen, habe gesagt, okay, 0 Euro müssen es dann mindestens sein, weil es dann tatsächlich hier im Süden nicht ganz so einfach ist. Und dann muss ich aber sagen, haben wir jetzt tatsächlich 2 Immobilien bekommen, wo es über die 50 Euro, beziehungsweise bei mir bei 50 Euro und bei dir ein bisschen mehr sogar noch.
Ja, also das war für uns die Grenze, dass wir wir betrachten es tatsächlich, also für Einzelwohnungen gar nicht, wenn wir tatsächlich negativ sind im Cashflow nach Steuer, muss man ehrlich sein, weil wir auch immer privat kaufen und noch in der Struktur kann man es vielleicht mal ein bisschen nachher ein bisschen anders machen, aber gerade noch privat, das ist unsere Grundkriterien. Und nachher schauen wir mit der Entwicklung, entweder was man sofort machen könnte, mit zum Beispiel Mieterhöhung und so weiter und so fort oder durch andere Möglichkeiten, wobei die sind bei Einzelwohnungen ziemlich eingeschränkt.
Ja, sind sehr begrenzt.
Und da muss ich aber schon, das muss ziemlich klar sein, dass man diese Wohnung entwickeln kann. Ja? Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist eine Wohnung, wo wir sagen, eigentlich sind wir schon High-End über den Marktpreis bei der Vermietung und gerade kratzen wir an den 0 oder haben wir 10 oder 20 Euro pro Monat. Dann lieber eine Wohnung vielleicht tatsächlich bei 0 oder minus 10 oder sowas ist, also mit Potenzial nach 3 Jahren auch bei 50 zu stehen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unser. Mit dieser Brille schauen wir uns das an.
Aber wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, ist, wenn die sehr untervermietet sind, die Wohnungen, und dann sich erst nach 10 Jahren oder so weit entwickeln, Richtung 0 bis 50 Euro. Also das ist auch, das fällt eher raus aktuell noch.
Verstehe. Also auch das erste Objekt, das ihr dann gefunden habt, Julian, das war deine Wohnung. Mhm. Die sieht ja von den Zahlen auch recht gut aus. Du hast ja auch erwähnt, ihr habt dann am Ende tatsächlich auch was gefunden, was eigentlich über eurem Suchprofil eigentlich liegt.
Genau, ja.
Wie bist du an diese Wohnung gekommen? Also wie hat das funktioniert und musstest du dich durchsetzen noch gegen andere oder konntest du einfach da den Deal, sage ich mal, closen?
Ja, wir müssen dann auch, beziehungsweise das war jetzt tatsächlich nach den, sagen wir, 30 Wohnungen, die jetzt mehr oder weniger nah an dem Verkaufsabschluss kamen. Deswegen waren wir da auch, sagen wir mal, komplett vorbereitet mit Unterlagen, auch Bankkontakte, die schnell eine Finanzierungszusage geben konnten und so weiter und so fort. Das heißt, da war es tatsächlich, ging es sehr schnell. Also wir waren in Konkurrenz, also die Wohnung ist recht groß, wir reden von 142 Quadratmeter, also keine typische sagen wir mal Investmentwohnung, aber der Preis war auch damals, also bevor wir noch verhandelt haben, aber der Preis war auch schon da sehr gut, der Quadratmeterpreis, weil der Daniel sagt immer, man muss Probleme lösen, ne? Und das Problem war tatsächlich, dass der Kollege seine Wohnung schnell verkaufen wollte.
Der Daniel Kleinert, richtig.
Genau, der Daniel Kleinert. Mhm. Und sein Problem hat man dann so gelöst. Und bei dieser Größe waren selbstverständlich weniger Leute interessiert. Und sag mal, der eine oder andere Interessant waren jetzt eher, sag mal, klar, Großfamilie. Das sind jetzt eine Fünfzimmer-Wohnung. Und wir waren einfach nicht so schnell oder waren schon dabei, aber konnten nicht die Finanzierung bekommen. Genau, und da bei uns ging es wirklich so, also zwischen Erstbesichtigung und Notartermin haben wir 2,5 Wochen gehabt. Also das ging ratzfatz, wie man so schön sagt.
Also glaubst du im Nachhinein, der ausschlaggebende Punkt war dann eure Verbindlichkeit, dass ihr die Unterlagen parat hattet und dass ihr dem Verkäufer ein Gefühl geben konntet, dieser Deal kommt zustande, wir tricksen nicht herum oder sonst irgendwas, wenn wir uns jetzt hier einigen, ja, dann geht das relativ zügig über den Ladentisch, sage ich gerade mal.
Genau, genau so war es. Erstmal die Maklerin dann überzeugt und dann der Verkäufer direkt.
Jetzt habe ich mir das Objekt zumindest von den Kennzahlen auch einmal angeschaut. Also wir nutzen gerne immer Pricehubble, ein Tool, um sich einem Marktwert so anzunähern. Und da ist jetzt der veranschlagte Marktwert doch etwas höher als das, was ihr bezahlt habt. Das heißt, wenn man das jetzt so unterstellt, dass die Daten da halbwegs so korrekt ausgegeben werden und gut analysiert sind, dann habt ihr hier deutlich unter Marktwert eingekauft. Und wie kam es dazu, dass ihr sozusagen dieses Geschäft machen konnte, dass ihr es finden konntet und dass ihr das erkannt habt und vielleicht der zweite oder dritte es nicht so genau erkannt hat?
Also wie gesagt, der Verkäufer wollte auch verkaufen, dementsprechend war auch seine Preisvorstellung schon mal, würde ich sagen, fast tatsächlich unter Marktwert. Mhm. Die Wohnung war jetzt auch seit zwei Jahren nicht vermietet. Der Verkäufer kam aus Frankfurt, aus der Gegend von Frankfurt. Das heißt auch jetzt keiner, der direkt in der Nähe und sich wirklich um die Wohnung kümmern konnte. Die Wohnung war zwar in ganz schlechter Zustand, zumindest vom Aussehen, aber war jetzt nicht so sauber oder wurde vermutlich nicht so sauber gelassen von dem letzten Mieter. Das heißt dementsprechend, weil die Geruchskulisse, nenne ich es einfach, auch nicht so ganz angenehm, als man da reinkam für die Besichtigung, was auch der ein oder andere ein bisschen erschrecken kann.
Was wahrscheinlich zu eurem Vorteil in dem Fall dann war, ne?
Ja, tatsächlich. Wir hatten auch schon, ich kann mich an der, ich glaube, das war eine von meiner erste Frage in die Datenbank von Immocation, was kann man gegen Geruch machen in eine Wohnung. Genau, und da gibt es ja Mittel und Wege, aber klar, der ist ein Eindruck, wir haben da ziemlich viel Potenzial gesehen und damals tatsächlich auch für uns vom Business Case, nenne ich es einfach, von der Wohnung, wollten wir Richtung WG gehen, weil wir haben da tatsächlich eine Wohnung, hat zwei Bäder, eine ziemlich große Küche plus noch 5 Zimmer, beziehungsweise 4 Zimmer, und dann gäbe es noch eine ziemlich große Wohnzimmer, die man sich teilen können, und da haben wir gesagt, ein 4er WG wäre ganz gut, und dann hätten wir, sagen wir mal, renditemäßig auch noch also ganz genau gut abgeschnitten, wie wir es jetzt, die Zahlen haben wir jetzt praktisch verwirklicht. Und dann kam leider Corona dazwischen. Das heißt, mit Studenten oder WG-Vermietung, das ging ja gar nicht. Mhm. Also wir haben zwar ein paar Interessenten bekommen, aber bei weitem nicht, dass man sagen konnte, okay, ich habe gleich so, ja, an dem Moment, wo ich anfangen will, dann habe ich gleich die Bude voll.
Ab dem Moment, wo der ganze Präsenzunterricht weggebrochen ist, ne, ist dann auch die Nachfrage natürlich nach Studentenzimmern dann auch entsprechend zurückgegangen. Ja.
Genau. Ja, und da, deswegen war unser Hauptszenario noch ein bisschen nicht mehr ganz so tragbar. Und wir haben tatsächlich eine Probeanzeige über eBay Kleinanzeige gestellt. Sagen wir mal, als ganz normale Vermietung. Aber für den Preis, dass wir uns ausgerechnet hatten für die WG, also für die gesamte Wohnung, und dann müssen wir mal schauen, ob es gibt einen Markt, haben Leute Interesse.
Ja. Und dann haben sich auch einige gemeldet, aber es waren oft Richtung 8-9-köpfige Familie. Das, ja, fanden wir ein bisschen sehr viele Menschen, auch wenn die Wohnung an sich recht groß ist. Und dann hatten sich aber noch mal 2 gemeldet, bei denen ich das Gefühl hatte, gut, das könnte einigermaßen passen. Die eine Familie ist dann aber leider gar nicht erschienen zum Besichtigungstermin, hat sich dann auch nie wieder gemeldet. Ja, und bei der anderen Familie war es dann lieber auf den ersten Blick, sozusagen. Bei mir zumindest.
Bevor ich jetzt gleich ein bisschen auf die Zahlen komme, ins Zahlenwerk, vorher die Frage, ihr habt jetzt selbst vermietet, also keinen Makler dazwischen gehabt, sondern selbst. Und das war dann auch das erste Mal, dass ihr euch selbst kümmern musstet, eine Wohnung zu präsentieren, einzustellen, Termine zu vereinbaren und dann Mieter letztlich zu empfangen und die Wohnung zu zeigen und euch dann auch für einen Mieter zu entscheiden.
Genau, ja.
Habt ihr da, als ihr die Familie als Liebe auf den ersten Blick, hast du da noch weitere Unterlagen angefragt oder war das einfach, mein Bauchgefühl sagt mir dazu, das machen wir gerne, oder kam dann noch eine weitere Prüfung?
Also ich muss sagen, ich hatte vor allem Kontakt zu der Frau und die war super schnell, wenn es ums Antworten ging. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon Dokumente abgefragt hatte oder nachher, aber sie war wirklich sehr schnell und dadurch hat man natürlich auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss bekommen. Und dann während der Besichtigung waren sie auch sehr nett. Sie hatten dann noch ihre 3 Kinder tatsächlich dabei. Dann war es sehr wuselig und irgendwie konnte man aber schon einen guten Eindruck bekommen davon, wie es eigentlich dann auch sein wird, wenn die einziehen. Das war ja, also mit Kindern, die kannst du halt nicht irgendwie stillhalten, ne? War ja auch total süß mit denen. Und genau.
Und für die kritische Dokumenteprüfung, da war ich zuständig. Und da, ja gut, das haben wir das in meinem Standardprogramm fast anbietet, von Schufa-Auskunft, Gehaltenerweise, also alles, was man so auch mitbekommt bei Immocation, weil es Sinn macht.
Also ich frage deswegen, weil, also ich selbst habe auch mal vermietet, ohne diese Prüfung zu machen, weil ich sagte, das passt alles. Also war alles glaubhaft und am Ende kam dann einfach hintenrum dann doch mal was mir hätte auffallen müssen, wenn ich eben diese Prüfung gemacht hätte. Nur deswegen sage ich das jetzt nochmal, es ist schon ratsam.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja da auch die Immocation-Unterlagen und Vorlagen genutzt und sind da sehr nach Leitfaden vorgegangen, sag ich mal. Also wir haben das Material von Immocation sehr beherzigt und auch die vielen Tipps und so weiter, das hat uns sehr geholfen.
Ja. Ach super, ja, das hören wir natürlich besonders gerne. Also Wohnung gut eingekauft, gut verhandelt, gut selbst vermietet.
Und ein bisschen mal, selbst aufgefrischt auch. Aber da war jetzt nicht so viel zu tun. Das heißt, ein bisschen
putzen.
Viel putzen, aber ein bisschen streichen noch und das Elektrik checken lassen, ein bisschen Armaturen hin und her, ein bisschen hübscher machen.
Und den Gestank, wie habt ihr den rausbekommen letztendlich?
Ja, von viel Putzen, viel Lüften. Also,
die Siphons waren halt auch ausgetrocknet, deswegen genau. Hat es so gestunken.
Genau, das alles ein bisschen alles ausgetauscht, so ja, Silikon neu gemacht und so weiter. Alles, was auch ein bisschen vergilbt und der Anschein gebracht hat, dass es nicht ganz so neu ist, dann getauscht oder neu gemacht oder neu machen lassen, je nachdem. Und ja, viel, viel geschrubbt. Also wir hatten ja ein paar Stunden auf die Knien verbracht, um den Boden zu schrubben und die Wände und so weiter. Aber das, naja, dann ging es weg.
Okay, Wohnung mit 5 Zimmern, 2 Bädern, Küche und Diele, wenn ich das richtig eben aufgenommen habe. Wie viel Quadratmeter waren das?
142.
142 Quadratmeter. Die habt ihr gekauft zum Preis von?
Wir haben für 248.000 Euro gekauft. Das sind mal so 1.750 Euro Pi mal Daumen pro Quadratmeter.
Ja.
Und mein damals den Marktpreis so bei für solche große Wohnung war so 2,2, 2,3 so ungefähr. In der, vor allem bei der, die Wohnung ist nicht so alt. Das Haus ist ja ziemlich alt, das sind Dachgeschosswohnungen, das sind ehemalige Hausspeicher. Es wurde erst in den 2000ern ausgebaut. Das heißt, da ist wohl ziemlich neu noch alles gewesen.
Und dann habt ihr nochmal renoviert. Wie viel Geld habt ihr investiert in die Renovierung? Jetzt Silikonfugen neu ziehen, putzen und das eine oder andere austauschen, den E-Check und so genau. Weiter.
Also da haben wir um ein bisschen mehr wie 6.000 Euro investieren, weil wir auch sehr viel selber gemacht haben. Also komplett gestrichen haben wir selber und so weiter. Das war das meistens Material bei der 6.000 und nochmal, wir haben ein paar Küchenmöbel waren da, aber die ganze Instrumente und alles neu gemacht, neue Arbeitsplatte und so weiter, da kam noch ungefähr 1.000, 1.500 Euro für die Küche dazu. Also wir haben mit Küche vermietet, beziehungsweise die Küche separat, um das auch nochmal ein bisschen zu verbessern, ein Business Case, genau.
Also Ausgaben von, ich sag mal, ganz überschlagen, also Kaufpreis plus Renovierung 250.000 Euro in etwa. Wie habt ihr es finanziert und zu welcher Rendite ist es jetzt am Ende vermietet worden?
Also finanziert haben wir tatsächlich zu 100%. Also klassischerweise die Nebenkosten und dann die Kosten für die Renovierung, aber die haben sich jetzt eher in Grenze gehalten. An der Stelle haben wir dann selber getragen und wir sind jetzt tatsächlich bei einem Rendite von 6,3% gelandet. Also wir sind miettechnisch dann tatsächlich an so einem Durchschnittsmieter, was man für solche Wohnungen oder allgemein gerade auf dem Markt in Pforzheim haben kann. Also die sehr gute Rendite kommt ja meistens in unserem Fall dann tatsächlich vom sehr guten Einkaufspreis.
Das heißt, in eurer Kalkulation oder in eurer Strategie bringt diese Wohnung auch nach Steuern vermutlich auch einen etwas positiven Cashflow direkt genau. Dazu bei.
Ich kann es dir mal ganz genau sagen. Ihr habt die Zahlen und wir sind gerade bei 67 Euro.
Nach Steuern.
Nach Steuern,
genau. Ja, also es ist. Ich sage, das sieht man ja ungefähr an der 6,3%, die Finanzierung, die Tilgung im Sinn einfach was für Rücklagen noch rüber tun und dann sieht man schon, das müsste in der Regel, müsste das bei normalen Kostenstrukturen, Bewirtschaftungskostenstrukturen, müsste das hinhauen. Ja, da kann man nur Glückwunsch sagen. Ne?
Ja, danke.
Also hat sich gelohnt, da diese extra Meile zu gehen und 30 Besichtigungen zu machen, um dann diese Wohnung dann auch zu entdecken und ja, dingfest zu machen.
Genau.
Ja. Ihr wart dann aber nicht untätig, es ging dann ja weiter.
ja.
Direkt, also gar nicht lange Zeit oder nicht viel, in Köln sagen wir immer, es floss nicht viel Wasser den Rhein hinab, also ist nicht viel Zeit vergangen, da ging es eigentlich weiter. Und dann hast du zugeschlagen, Christiane.
Genau, bei mir war dann so ein bisschen der Gedanke, okay, wenn ich jetzt nicht schnell was kaufe, dann komme ich nicht rein. Und ich habe dann zwischendurch schon immer geguckt und war schon so ein bisschen, saß schon auf heißen Kohlen, aber eigentlich wollte ich nach dieser Renovierung eine Pause machen.
Genau.
Und dann habe ich aber...
Eine mehrmonatige Pause, muss man sagen. So,
ja,
sowas eigentlich, abgemacht.
Ja, weil wir haben schon auch unseren Urlaub draufgehen lassen und so, ne? Also da war schon auch viel Time Invest dabei. Aber dann haben wir uns noch eine Wohnung angeschaut und genau, der Makler fand uns ganz gut. Der hat gleich gemerkt, dass wir ein bisschen mehr Wissen mitbringen. Und ich war auch schon mit seiner Kollegin ein paar Wohnungen angucken. Also ich bin mittlerweile schon ein bisschen bekannt bei diesem Maklerbüro. Und genau, dann war es auch noch mitten in Corona-Zeiten, wo er auch jetzt nicht zu viele Besichtigungen machen wollte. Und er wusste, mit uns kann er das schnell über die Bühne bringen. Dann ist auch noch einer abgesprungen von einem Notartermin, sodass nach 2 Wochen nach der Besichtigung schon ein Notartermin frei war. Und ja, ich habe es dann auch mit meinem Banker abgesprochen, ob ich das dann kaufen kann, ob die Finanzierung so sicher ist, dass ich jetzt trotzdem schon zum Notar gehen kann, auch wenn ich die Finanzierung noch nicht habe. Und er hat gesagt, ja, machen Sie das, wir kriegen das hin, gar kein Problem. Ja, und dann nach 2 Wochen war ich dann auch Besitzerin meiner ersten Immobilie. Ja, und dann war es aber so, also die musste wirklich komplett jetzt renoviert werden. Also alles so im 60er-Jahres-Style, bis auf das Bad, das war vielleicht so 80er, 90er vielleicht sogar?
90er.
Genau, und dementsprechend musste ich dann auch noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für die Teilsanierung, sagen wir mal so.
Und an die Wohnung gekommen, du meintest gerade, du hättest den Kontakt zum Makler gehabt. Ist das dir zugute gekommen aus den zuvorigen Besichtigungen, dass da die Kontakte schon aufgebaut worden sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch die Finanzierung über den Makler, nicht über den Makler bekommen, aber die kannten sich halt auch schon. Deswegen war da auch schon ein bisschen Vertrauensvorschuss da. Also das war schon gut, diese vielen Besichtigungen vorher gemacht zu haben. Man ist auch immer wieder an die neuen Leute, an die gleichen Leute gekommen. Und irgendwann, ja.
Also auch wenn es über einen Makler jetzt am Ende gelaufen ist, oder aber diese Vernetzung, die findet ja nur statt, wenn man auf Besichtigungen geht, wenn man mit Leuten spricht und so weiter. Und nur dadurch kommt das Ganze dann ja auch bei vielen auch erst ins Rollen.
Mhm, ja. Mhm, genau. Wir haben ein bisschen immer die Strategie, sage ich mal, je nachdem, bei wem die Wohnung am besten zusagt, der guckt sich dann die Wohnung genau an, und da wir meistens immer zu zweit in die Besichtigung gehen, und der andere kümmert sich dann um den Makler oder um den Verkäufer, wenn er tatsächlich auch dabei ist, passiert ab und zu, und dann machen wir sowohl den technischen Check, auch der Check auf Gefühlsebene.
Ja, ich mache den aber meistens den.
Ja, okay. Das muss man sagen.
Ich bin eher die quasselt, ja.
Das ist super, wenn man da die Arbeitsteilung dann bei der Besichtigung hat. Wir haben im Übrigen auch einen Coach bei uns im Team, der auch sagt, wenn du startest, schau dir möglichst viele Wohnungen an. Schau dir auch Wohnungen an, die du vielleicht von vornherein gar nicht kaufen möchtest, einfach nur um in den Kontakt reinzukommen, um ins Gespräch reinzukommen, um sozusagen das Ganze ans Laufen zu bekommen. Ja, da hast du dann zugeschlagen. Wie sieht's hier mit den Zahlen aus?
Ja, also die Wohnung ist 55 Quadratmeter groß oder 56,5 mit Balkon und hat dann entsprechend 2.300 den Quadratmeter gekostet. Also schon deutlich mehr als in der ersten Wohnung. Aber mein Business Case ist trotzdem ganz gut ausgelaufen, und für die Renovierung hatten wir, ich glaube, 13.000 Euro beanschlagt. Genau, und da musste ich dann auch einen Teil mitfinanzieren. Das heißt, ich habe eine 108% Finanzierung gemacht.
Mhm. Das heißt, die Sanierung selbst teils mitfinanziert.
Genau.
Aber auch hier, wenn ich das wieder mit meinen Daten aus Pricehubble vergleiche, auch hier hast du, so wie es vom Zahlenwerk her aussieht, auch wieder einen Schnapper gemacht. Also auch hier unter Marktwert, dass das einkaufen können.
Genau, genau. Aber die Wohnung war eindeutig sanierungsfällig. Also das war schon okay eingepreist, sag ich mal. Und würden wir jetzt nicht über Immocation wissen, wie man vielleicht auch ein bisschen günstiger modernisiert oder saniert, dann hätte man auch locker das Doppelte reinstecken können an Kosten.
Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlicher Aspekt wie bei der ersten Wohnung im Dachgeschoss, wo ihr nicht zum Zuge kamt aus dem kleinen Hotel oder aus der Pension, mhm. wo man erkennt, das kann man daraus machen, diese Werte könnte man heben. Die waren hier auch zu heben.
Hm? Ja. Ja. Genau.
Und die Wohnung, das hast du nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig für den Zuschlag. Ne? Wir hatten ein paar Schimmelprobleme an den Fenstern, die jetzt überhaupt nicht schlimm waren.
Ja, ich fand sie auch gar nicht schlimm, deswegen habe ich es nicht erwähnt.
Aber das weiß man auch vielleicht mit ein bisschen, also ich hatte da auch das Glück, mein Mastermind mit Marc zu machen. Das heißt, da was Bauschäden angeht, da hat man eine ganz schön eine Menge gelernt. Und das könnte man ganz schön schnell sehen. Das war sehr oberflächlich. Dementsprechend, ganz so oberflächlich war es nicht, aber das war jetzt nicht so, dass man die Wohnung nicht kaufen müsste. Das müsste man einfach nur einpreisen, aber das sicherlich, das waren schon sagen wir, deutliche Schimmelflecken und das gibt mir schon einen schlechten Eindruck bei der einen oder anderen.
Also da kann man wirklich sagen, das Wissen, wenn man das einordnen kann oder nachvollziehen kann, wo es herkommt, weil darum geht es ja eigentlich, was ist die Ursache davon und wenn man das gut einordnen kann, das Wissen ist dann natürlich Gold wert. Ne? Mhm. Um die Fenster rum Schimmel. Was musstet ihr alles machen? Also wenn du sagst, ihr habt 13.000 hat die Sanierung gekostet, meinst du eben. Was habt ihr alles gemacht? Und vor allem, was habt ihr selbst gemacht? Ihr seid ja durch die Renovierung der ersten Wohnung ja ein bisschen erfahren jetzt auch, was Renovierung und Sanierung angeht.
Ja, also wir haben die Böden komplett neu gemacht und da haben wir echt ein super tolles Laminat gekauft, das runtergesetzt war. Da hat Julien den echten guten Riecher gehabt. Das sieht sehr hochwertig aus, muss man sagen. Also schon mit Parkett vergleichbar, würde ich sagen. Dann Fliesen habe ich machen lassen, aber auch selber eingekauft, die Fliesen.
Und die Böden auch machen lassen oder habt ihr selbst verlegt?
Nee, die haben wir selbst verlegt, also das Laminat. Dann natürlich die Schimmelentfernung. Da haben wir tatsächlich auch was vom Rehgips weggenommen. Ne? Und das hat dann Julien neu verputzt. Alles, seine erste Verputzarbeit,
erste Erfahrung.
Ja, ja. Mit ein bisschen Gefluche und so weiter. Aber es hat dann gut geklappt. Wir haben die Elektrik komplett neu gemacht. Bis auf im Bad, da habe ich die Elektrik nicht neu gemacht, weil da hatten wir schon dreiadrige Elektrik.
Mhm. Ach, das war eine ganz alte Elektrik dann noch. Ne?
Genau, zweiadrig, ja.
Ist auf das Bad, was schon in den 90er erneut wurde und dann haben sie auch die Elektrik erneuert.
Und wir haben eine komplette Küche eingebaut. Die war vormontiert, aber trotzdem, also haben wir dafür 2 Tage gebraucht. Dann die Wände komplett 3 Tapeten runter und dann drauf haben wir Feinputz 1 Millimeter machen lassen. Würde ich auch jedem empfehlen, der eine Mietwohnung jetzt vermietet. 1 Millimeter Feinputz ist echt super und günstig. Das dann auch gestrichen, also streichen lassen haben wir das. Und was haben wir noch gemacht? Im Bad haben wir so Kleinigkeiten gemacht. Diese schönen Tipps von Marc und Marc waren das, ne? Mit einem schönen Spiegel, der beleuchtet ist, reingemacht. Eine Glasduschwand reingemacht. Wir haben die Armaturen getauscht. Mhm. Und den Siphon haben wir getauscht, damit der auch einen Anschluss für die Waschmaschine dann hat. Und ja, haben wir noch was gemacht? Ach, du hast noch den schönen Einbauschrank gebaut.
Richtig.
Genau, ja. Das ist echt ein Goldstück.
Die Renovierung selbst oder die Kosten der Renovierung, war euch von vornherein eigentlich klar, was eigentlich alles gemacht werden muss, was ihr selbst könnt und wofür ihr einfach verschiedenste Gewerke benötigt und was das am Ende auch kosten wird?
Mir fällt gerade ein, das vergesse ich ganz, ich habe noch alle Türen abgeschliffen und neu lackiert. Das war auch super viel Arbeit. Aber genau, also wir haben vorab die Kosten kalkuliert tatsächlich. Ich bin ja eher so jemand, der ein bisschen gröber kalkuliert.
Ich nicht.
Julia mag es gerne ein bisschen detaillierter, aber roundabout kam das gut hin. Es gab dann ein, zwei Sachen, mit denen haben wir nicht gerechnet, weshalb dann die Renovierung 14.500 letztendlich gekostet hat. Aber das ist dann nicht mehr so ins Gewicht gefallen.
Aber ist das aus eigener Erfahrung jetzt so, 10% drüber ist immer noch ein sehr guter Wert.
Ja, ja.
Wie lange hat es gedauert, die komplette Renovierung, Schrägstrich, Sanierung?
Ah ja, das war auch noch schön. Der Makler hat für uns von Anfang an ausgehandelt, dass wir ab Notartermin in die Wohnung dürfen zum Renovieren. Also das war echt super. Und wir haben dann Mitte Mai angefangen und zum 1.9. vermietet.
Und diese Zeitspanne war auch kalkuliert in eurer Berechnung oder hat sich das ein bisschen hingezogen? Weil es ist ja nicht nur die eine Sache, dass ich sage, das sind meine Kosten der Sanierung, sondern eben der Leerstand ist ja auch mit einzubeziehen.
Ja, also am Anfang war es mir nicht ganz klar, der Zeitplan war schon anders, aber unrealistisch, sag ich mal, meinerseits aufgestellt worden. Einfach erfahrungsmäßig war ich da noch nicht weit genug. Ich hatte aber Glück, weil die Bankrate auch erst ab Ende August dann fällig war. Das heißt, ab Ende August zahle ich die Bankrate und ab 1.9. fließt ja die Miete, also hat das trotzdem gut gepasst.
Jetzt hätte die Miete ja aber auch schon einen Monat oder zwei Monate früher kommen können in der Kalkulation. Ne?
Ja, aber das war okay. Also mir ging es einfach darum, keinen Verlust also von meinem normalen Einkommen zu haben.
Also das war schon nicht so eng kalkuliert, dass wir auf die...
dass ihr nicht zwingend einen Monat oder zwei Monate früher, dass ihr euch da Zeit gelassen habt.
Das ging.
Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt eine Stunde weg von Pforzheim. Ihr seid ihr da jeden Abend dann rübergefahren oder seid ihr am Wochenende rübergefahren? Vor allem, wann habt ihr eure Eigenleistung gemacht? Habt ihr euch Urlaub genommen oder wie habt ihr das angestellt?
Ja, also wir hatten dieses Jahr insgesamt eine Woche richtigen Urlaub, wo wir auch mal jetzt nach Griechenland geflogen sind und sonst haben wir den kompletten Urlaub.
Immobilienurlaub genommen.
Wir hatten jetzt ein bisschen mehr Urlaub dieses Jahr, weil unser Arbeitgeber da ein bisschen umstellen musste wegen Corona. Und deswegen konnten wir jetzt eine Woche mehr Urlaub auch nehmen. Das ist uns natürlich auch in die Karten gespielt in der Hinsicht. Und dann halt Samstag, Sonntag und meistens sogar unter der Woche nochmal mittwochs waren wir da. Ja.
Aber straffes Pensum, ne? Straffes Pensum, dass das alles noch nebenbei. Aber ich meine, am Ende ist es eine Sache, wo werden jetzt die Prioritäten gesetzt? Und für euch war jetzt der Urlaub vielleicht die zweite, also an zweiter Stelle erst. Und jetzt ist erstmal der Vermögensaufbau, die Altersvorsorge im Vordergrund.
Und das war jetzt auch, sag mal, zeitlich befristet, das sind so wichtig. Ja? Also sind nicht so. Und jetzt ist seitdem auch mal eine längere Pause gekommen, aber diesmal auch haben wir es eingehalten. Das ist uns auch wichtig, weil das bringt uns auch nichts, wenn wir tatsächlich eine schöne Wohnung haben, aber nachher auch nicht leben können parallel. Das ist ja auch nicht das Ziel. Und das haben wir jetzt hier ganz gut hinbekommen.
Ja, und vom Mindset her sagen wir, das ist auch eine Art Hobby, das muss uns Spaß machen. Und natürlich ist es auch sehr anstrengend, aber ich war vorher dreimal die Woche klettern, das war auch sehr anstrengend. Also, ja.
Das ist unsere gemeinsame Zeit, wir machen wir gemeinsame Aktivitäten, sind dann Immobilien.
Ja.
Also es ist sehr schön, wenn das als gemeinsame Aktivität einfach angesehen wird. Man verbringt Zeit gemeinsam, jetzt eben nicht beim Klettern oder sonstigen Aktivität, sondern in der Wohnung und gemeinsam baut man etwas auf. Ist ja auch schön, also ich bin immer fasziniert von diesen Vorher-Nachher-Bildern, wenn man das sieht und dann auch noch sagt, ich habe daran mitgearbeitet. Ne? Das ist so, bin Teil davon, ist ja richtig schön.
Das macht auch echt Spaß. Also ich fand jetzt zum Beispiel das mit den Türen lackieren und so, das hat mir auch einfach Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ihr auch, ne?
Auf jeden Fall.
Auch hier, diese Wohnung, 56,5 Quadratmeter mit Balkon jetzt eingerechnet, Kaufpreis 130.000 Euro, dann nochmal diese 14,5 1.000 Euro Sanierung noch dabei. Sieht von den Zahlen her auch ähnlich aus wie die erste Wohnung.
Mhm, ja, ich habe auch eine Rendite von 6,3%. Das heißt, da bleibt ungefähr, wie der Basti sagt, so ein Fuffi im Monat übrig. Genau, und damit bin ich auch total zufrieden.
Aber darauf kommt es ja am Ende jetzt euch gar nicht an, sondern es ist ja eher ausgelegt für die Altersvorsorge. Zumindest so, dass du schüttelst den Kopf, oder?
Ja, ich meine, da ist man tatsächlich da. So kann sich ja, wenn man so ein Programm wie Immocation mit Smarties sagen, ein bisschen weiterentwickeln. Dass wir tatsächlich dementsprechend auch das Ziel immer Cashflow-positiv zu sein. Christiane hat es im Eingang auch erwähnt, dass wir dann noch schon durchaus skalieren möchten in die kommende Zeit. Das heißt, wir schauen schon, dass es nicht nur für die Altersvorsorge ist, sondern tatsächlich, also wir haben jetzt kein Ziel, in 3 Jahren dann unsere Jobs zu kündigen und dann Vollblut-Immobilieninvestor zu sein. Wir lassen das sich entwickeln, aber sage ich mal mit den Voraussetzungen, wenn es sich richtig entwickelt, dass wir dann auch gegebenenfalls auch machen könnten, weil langsam haben wir wirklich Spaß dran gefunden.
Genau, also es soll schon mal irgendwann in der GmbH auslaufen, genau, und auch größer werden und wachsen. Das ist schon der Plan mittlerweile.
Es ist ja, wenn man weiß, wie man rangeht, die Kalkulation, und du hast gesagt, ein Fuffi pro Monat bleibt übrig, auch das lässt sich skalieren und irgendwann kaufst du noch besser ein, irgendwann entwickelst du noch besser und irgendwann stellt sich dann tatsächlich dann auch die Frage, mache ich das jetzt nur noch so nebenbei, so stückweise für meine Altersvorsorge, oder habe ich von der Ambition einfach, will ich da mehr? Mhm. Bevor ich jetzt eigentlich zu meiner Frage komme, wie ihr euch die Zukunft vorstellt, du hast ja jetzt schon einiges vorweggenommen.
Schon gespoilert.
Ja, mich interessiert brennend, wie teilt ihr euch auf? Also ihr kauft ja einzeln, die erste Wohnung hast du, Julian, gekauft, die zweite Wohnung hast du, Christiane, gekauft. Sucht ihr gemeinsam, sucht ihr getrennt? Wer entscheidet, wer welche Wohnung kauft und warum vor allem kauft ihr einzeln und nicht zum Beispiel gemeinsam oder über eine Struktur?
Willst du anfangen?
Dann fange ich an. Also wir suchen tatsächlich gemeinsam oder beide parallel. Also wir haben, wie du sagst, der Standort Pforzheim als Hauptstandort für uns. Und der ist jetzt auch, also Pforzheim ungefähr roundabout 120.000, 130.000 Einwohner. Ist ja keine Riesenstadt. Das heißt ja nicht, dass jeden Tag 200 neue Wohnungen reinkommen. Also wir suchen parallel. Da findet man aber tatsächlich immer wieder was interessanter. Auch interessant, dass teilweise wir beide über die gleiche Wohnung an dem gleichen Tag zufällig auch geguckt haben, aber der eine kommt da gar nicht drauf, dass diese Wohnung interessant wäre, der andere sitzt dann gleich anders. Und dann sind wir, habe ich nicht gesehen, ist vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht. Und dann sind wir schon diese zwei Sichtweise zu haben. Und nachher entscheidet man sich tatsächlich ein bisschen je nach Projekt. Jetzt hat jeder, gut, ich hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung, auch, sagen wir mal, auch Richtung Renovierung, mit dem eigenen Haus dann auch zum Teil saniert. Deswegen habe ich auch, sagen wir mal, zuerst zugeschlagen, dann haben wir bei Christian und jetzt ist er, je nachdem, ich suche vielleicht tatsächlich nochmal dann ein Projekt, wo wir vielleicht mal ein bisschen mehr an Sanierungsarbeit und so weiter, weil das ist was bei mir richtig Spaß macht, auch die ganze Planung und so weiter. Genau, das heißt, da habe ich auch in der Arbeitsaufteilung, sage ich mal, mein Fokus, meine Stärke, wenn es darum geht, die Renovierungsarbeit zu planen. Und Christiane hat dann auch danach sehr viel Stärke, wenn es darum geht, die Vermarktungsphase auch zu gehen, was du vorher auch erwähnt hast, Alex, Anzeige und auch dieses Bauchgefühl mit den Leuten, dass ich analysiere die Zahlen und sie analysiert die Köpfe.
Also ihr ergänzt euch eigentlich hervorragend. Ne?
Mhm, genau. Handwerkerakquise ist auch meine Stärke, habe ich festgestellt. Ja. Ich habe mal in der Kaltakquise gearbeitet, deswegen, also ich rufe wirklich einen nach dem anderen an, bis ich da 3-4 Leute gefunden habe, die einigermaßen passen. Und wir machen es schon ein bisschen abwechselnd, würde ich auch sagen. Und ich bin eher die, die gerne nochmal, also die Julian ein bisschen die neueren, unbekannten Wege gehen lässt, weil ich einfach weniger Erfahrung insgesamt habe. Und Julian guckt jetzt schon nach mehr Familienhäusern und solchen Projekten, wo ich für mich noch sage, okay, vielleicht sollte ich erst nochmal eine einzelne Wohnung kaufen, statt gleich das Mehrfamilienhaus. Dadurch, dass Julian jetzt aber schon so weit drin ist, zieht er mich natürlich mit. Und jetzt bin ich auch schon viel offener für einen größeren Schritt. Genau, aber jetzt, also aus meiner Sicht ist gerade eher Julian am Zug und deswegen merkt man auch, er ist mehr im Lead gerade und ich gucke aber trotzdem parallel und wenn ich was finde, was ich gut finde, dann schiebe ich ihm das zu, kalkuliere auch mal das ein oder andere Objekt und ich bin sehr schnell, wenn es dann darum geht, auch den Makler zu kontaktieren und dann einen Besichtigungstermin zu bekommen. Und das würde ich auch nochmal sagen, wäre eher so meine Stärke, weil ich sehe was, zack, Bierdeckelrechnung gemacht und Makler angerufen und dann steht der Termin.
Dann ist ja in der Schule von Basti.
Und die Entscheidung, dass jeder für sich selbst kauft, ist auch eine bewusste Entscheidung. Das wollt ihr so auch erstmal fortführen.
Genau.
Also ich finde es so spannend und ich finde es auch so interessant, dass ihr ja eigentlich die Arbeit gemeinsam macht, also die Suche, die Besichtigung untereinander euch nochmal aufteilt, du die Akquise, Christiane, du eher vom Sanierungsaspekt, also alles gemeinsam und dann aber einzeln kaufen, aber das Ganze als gemeinsames Gesamtprojekt trotzdem ansehen. Und das finde ich sehr, sehr beachtenswert. Und ich glaube, dass ihr das einzeln kauft, das ist wahrscheinlich auch im Hinblick auf das, was vielleicht die Zukunft noch bringen könnte, schon durchdacht und schon mit weise gewählt auch von euch.
Mhm. Genau.
Ja, die Zukunft. Wie soll es denn werden? Wie soll es denn kommen? Jetzt immer abwechselnd, du Julian und du Christiane, oder pro Jahr ein Objekt, oder habt ihr da grundsätzlich, seid ihr da offen, wie es da weitergehen soll?
Achso, wir haben, oder damals ich, als ich dann wirklich bei der Masterclass angefangen habe, man verbringt halt ziemlich viel Zeit am Anfang, sich Gedanken zu machen über sein Ziel und so weiter, wenn man auch durchaus auf ein Papier bringt, in so ein Motivationsboard. Und dann haben wir es auch danach zu zweit auch für uns definiert.
Einen Workshop gemacht.
Einen Workshop tatsächlich gemacht hier in unser eigenes Homeoffice hier. Und
Ihr beide gemeinsam.
Wir beide, genau. Gemeinsam. und tatsächlich uns das Ziel gesetzt, jede Wohnung, also zwei Wohnungen pro Jahr zu kaufen, mit dem Ziel erstmal einen Bestand aufzubauen. Wenn es geht, tatsächlich, dass ihr die Schiene praktisch Geld ein bisschen einzusammeln und Eigenkapital dann stärker zu werden, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, einen fixen Flip zu machen, haben wir dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Da müssen wir vielleicht uns ein bisschen neu orientieren Richtung Markt, weil der Vorteil an dem Markt Pforzheim, dass er jetzt vom Einkaufspreis eher preiswert ist oder allgemein vom Preisniveau, bringt den Nachteil mit sich, dass du weniger Luft nach oben hast für solche Sanierungen und Fix und Flip. Das heißt, da ist vielleicht tatsächlich nochmal Richtung ein bisschen in Richtung Stuttgart oder Gegend zu schauen, wo die Preise höher sind und diese, sagen wir mal, 20-30% unter Marktwert kaufen, tatsächlich so eine Summe ist, dass man auch daraus einen fixen Flip mit genug Luft nach oben machen kann, damit es sich rentiert. Ja, das wäre das ein von den Zielen für die Zukunft, da ein bisschen einzusteigen und zu probieren. Ansonsten, ja, Christian hat es ja schon gesagt, wir hoffen gerade auf die auf die erste auf das erste Mehrfamilienhaus. Mal schauen, ob es klappt. Genau, und sagen wir mal mittelfristig tatsächlich, also sollte es mit diesem Mehrfamilienhaus klappen, dann ist tatsächlich der nächste, allernächste Schritt, dann wird es sich wirklich lohnen, in eine Struktur dann umzusetzen, VV GmbH. Ansonsten muss man mal schauen, da kommt vielleicht die eine oder andere Wohnung noch, bevor es sich dann rentiert, auch im Vergleich zum Mehraufwand der Struktur. Aber das sollte schon hingehen, aber ein Schritt nach der anderen. Das heißt, das Tempo, zwei pro Jahr erstmal.
Ein guter Plan. Ein guter Plan. Hört sich sehr solide und hört sich sehr gut an. Vielleicht einmal rückwirkend mit dem Wissen, das du jetzt heute hast und die Erfahrung, die ihr jetzt mit den beiden Wohnungen gemacht habt. Rückblickend die Denkmalimmobilien. Was passiert damit? Bleiben die im Bestand? Werden die verkauft? Wie geht es damit weiter? Und kommt sowas nochmal bei euch in Frage oder ist das Thema einfach abgehakt?
Also im Bestand, die allererste bleibt in Bestand, weil ich die jetzt tatsächlich auch zum Nachfinanzieren nochmal über 10 Jahren nachfinanziert habe und sich tatsächlich auch langsam gut entwickelt. Ich bin jetzt bei 3,8% vom Rendite und durch die aktuelle sehr günstige Zinskondition also nicht ganz Cashflow-positiv, aber das entwickelt sich in die richtige Richtung. Das heißt, diese Wohnung bleibt auch und hat auch sowieso vom Wert her einen schönen Zuwachs gehabt. Das ist jetzt wäre eher so eine gute B-Lage Immobilie. Das heißt, das passt. Ich muss ehrlich sagen, die zweite ist noch nicht entschieden. Haben wir noch 2 Jahre, bis die 10-Jahren-Frist da ist. Da wird sich entscheiden, ob man das verkauft oder nicht. Gibt es Argumente für und Argumente gegen. Da ist die Entscheidung noch nicht gefallen an der Stelle. Aber da.
Aber aus dem Katalog kaufen wir jetzt nicht mehr.
Nee. Aber, oder du. Aber, genau. auch da sieht man jetzt, wenn man jetzt die erste Immobilie jetzt nimmt, die im Bestand bleiben soll, wir spielen ja auch das Long Game. Wir sind ja, die Zeit ist ja unser bester Freund. Die Zeit spielt uns zu. Und umso schöner, wenn sich das Ganze noch in ein gutes, ja, ich sag mal, Renditeobjekt da entwickelt hat.
Und sag mal, denkmalgeschützte Immobilie, also wenn es die Gelegenheit gibt es irgendwann mal tatsächlich das Projekt selber zu gestalten, komplett von A bis Z, was aber selbstverständlich, das ist noch eine ganz große Nummer. Da brauchen wir sicherlich noch ein bisschen Erfahrung, Handwerk, Netzwerk und so weiter und so fort. Das ist selbstverständlich.
Da spielt dann die Musik.
Der Königsweg, weil da hat man alles, alles zusammen. Aber ja, das muss man schauen und sowieso die solche Immobilien jetzt hier in unserer Gegend, also solche Projekte gibt es halt nicht so viel. Dementsprechend, also das ist aktuell definitiv nicht der Fokus, aber die Erfahrung kommt und das ist sicherlich nichts, wo wir von vorne an, wenn es sich rentiert, und wenn wir gerade zeitlich die Kappe haben, weil das muss man auch begleiten können, so ein Projekt, da würden wir sicherlich nicht Nein sagen.
Aber jetzt in 2020 und in 2021 zwei grundsolide Immobilien in Pforzheim gekauft, beide entwickelt in gewisser Weise, die eine etwas mehr, die andere aber auch auf einen guten Zustand hervorgehoben oder hervorgebracht, beide sehr gut vermietet, im Einkauf scheinbar alles richtig gemacht, auch in der Vermietung. Also ich kann euch nur beglückwünschen, das sieht wirklich sehr gut aus und die Daumen drücken jetzt für das Mehrfamilienhaus und ich wünsche euch da alles Gute, dass das klappt und dass ihr eurem Weg auch so weiter treu bleibt.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.